Dankeschön. Na, vielleicht, ich stehe auch im Licht, sehr schön. Liebe Geschwister, liebe Freunde der Gemeinde, Professor Hans Hattenhauer aus Kiel erzählte mal folgende Geschichte von einem kleinen Christian, den es in den Sommerferien in ein christliches Erholungsheim verschlagen hatte. Und die bakteriengläubige Hausmutter mahnte ihn wieder und wieder, wasch dir vor dem Essen die Finger, da sind ganz gefährliche Bakterien dran. Und irgendwann wurde es dem kleinen Christian zu bunt und er sagte, also in diesem Haus ist dauernd, andauernd und ausschließlich von Bakterien und von Jesus die Rede. Dabei habe ich beide noch nie gesehen. Also wenn man Probleme hat, Bakterien zu erkennen, man muss übrigens nicht alles so genau wissen. Ich habe da mal auf meine Finger geguckt, nachdem ich sie sorgfältig gereinigt hatte durch ein Mikroskop. Erstaunlich, was da alles noch lebt und west. Manches will man gar nicht wissen. Aber da reicht, wie gesagt, ein Mikroskop, um herauszufinden, da ist doch etwas. Das ist bei der Frage nach der Wirklichkeit Gottes so einfach nicht. Das kann uns schon zu schaffen machen, dass der Gott, dem wir unser Leben anvertrauen, an dem wir glauben, nicht zu sehen ist. Zu spüren sehr wohl, nicht immer eindeutig für Menschen, die keine Beziehung zu Jesus Christus haben, aber zu spüren, zu sehen, ist er eben nicht. Und da, wenn man sich da mal auch außergemeindlich über Glauben äußert, dann kann man schon mal erleben, dass jemand sagt, beweis mir doch, dass es Gott gibt. Man kann sich herausretten nach der Methode, beweis mir mal, dass es ihn nicht gibt. Auch nicht so einfach. Oder man kann ja sagen, nun ja, lieber Freund, dein Verstand kann man ja auch nicht sehen. Es könnte ihn ja trotzdem geben. Ne? Aber wir merken schon, das führt nicht wirklich weit. Und das Erstaunliche ist, es geht ja gar nicht beim Glauben der Christen darum, sozusagen an die Existenz Gottes zu glauben. Es gibt 7 klassische Gottesbeweise, damit möchte ich euch jetzt nicht langweilen, denn sie sind völlig fruchtlos. Sie sind klassisch, aber sie haben nur in einer sehr mittelalterlich konturierten Welt überhaupt eine Relevanz. Aber selbst wenn es wissenschaftlich möglich wäre, Gottes Existenz zu beweisen, was ein Paradoxon ist, das kann nicht sein, selbst das reicht nicht. Denn Christen glauben ja nicht, dass es irgendwo einen Gott geben könnte, sondern sie vertrauen ihr Leben Jesus Christus an. Das sind 2 sehr unterschiedliche Dinge. Sie glauben nicht, dass da irgendwo vielleicht über den Wolken thronend ein höheres Wesen sei, dem man sich unterwerfen könnte vielleicht, sondern sie glauben, dass dieser Jesus Christus dort am Kreuz für ihre Sünden, für ihre Lebenslasten, ihren Tod gestorben ist, damit sie leben können. Das ist ganz etwas anderes. Manch einer hat sich wahrscheinlich, wie ich auch, in der Stunde der Anfechtung seines Glaubens schon einmal gewünscht, ach, würde ich doch einmal Jesus persönlich begegnet sein. Oder andersrum, die anderen, die Jünger etwa, die Leute, die Christus begegnet sind, die haben doch einen ungerechten Vorteil. Die haben Jesus ja erlebt. Wir haben ihn gesehen und ich muss dran glauben, wenn man das mal bewusst so unscharf ausdrücken möchte. Aber der Glaube kommt nicht aus dem Schauen. Er kommt aus dem Evangelium, aus der Predigt, aus der Begegnung, aber nicht aus dem Schauen. Und es ist auch in diesem Bibelbuch nicht davon berichtet, dass es den Zeitgenossen Jesu leichter gefallen sei, an ihn zu glauben, seine Existenz. Die haben sie wahrgenommen. Dass hier ein Mann aus Nazareth ist, dass hier ein Mensch namens Jesus von Nazareth gelebt hat. Wahrscheinlich hat er damals Jehoshua ben Josef geheißen. Ja, das war ihnen präsent. Aber zu glauben, dass dieser Jesus Gottes Sohn ist, der Messias? Ich glaube nicht, dass die einen Vorteil gehabt haben. Ich glaube eher sogar, dass das ein Nachteil war. Wir kennen ihn doch. Wir kennen doch seine Mutter. Wir haben den aufwachsen sehen, wir kennen seine Geschwister. Und wenn an anderer Stelle unser Herr sagt, der Prophet gilt nichts im eigenen Land, dann weist uns das darauf hin, dass durch das Schauen sich diese Wirklichkeit nicht erschließt. Und es geht auch nicht darum, zu glauben, dass Jesus irgendwann mal gelebt hat, existiert hat, sondern es geht darum, vertraust du diesem Jesus Christus dein Leben an? Die Worte des Bibeltextes heute Morgen aus Philipper 2, die preisen hymnisch geradezu den Kern des Neuen Testamentes, zusammenfassend das Geheimnis Christi, das Geheimnis Jesu Christi. Ich lese mal die bemerkenswerten Verse 5 bis Vers 11 aus dem zweiten Kapitel des Philipperbriefes, von dem er ja einen gewissen Teil jeden Sonntag, jetzt erstmal ein paar Wochen nicht, aber jeden Sonntag am Ende zu hören bekommt. Hier heißt es: Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist kein Smalltalk, das sind keine Worte, die man mal so eben so benutzt, wenn man sich Mitteilungen machen möchte. Das ist ein Hymnus und im Griechischen klingt eine ganze Melodie, das klingt auch erhabener, als es schon im Deutschen klingt bei der Übertragung, Übersetzung. Man hat vermutet, hier handelt es sich um ein altes Lied, wie es ja bei guten Kirchenliedern bis heute so ist, dass sie eine ganze Theologie beinhalten, dass eine Glaubenslehre damit gleich musikalisch verkündet wird und sie im Herzen eingräbt. So ist das ja damals wahrscheinlich ähnlich gewesen. Und diese Dramaturgie der Worte, sie ist ja nicht nur formaler Natur, sondern sie bezeichnen diese wenigen Worten, diese, ja, man kann ruhig sagen, diese Zusammenfassung der Botschaft des Neuen Testamentes, sie bezeichnen den Werdegang, den Leidensweg und das darüber hinaus unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn ihr das wahrgenommen habt, dann haben wir hier so eine Form von U vor uns. In erhabener Göttlichkeit, seit Anbeginn der Zeiten, ist hier der Vater, der Sohn, der Geist in einer Wesenseinheit, die wir uns ganz schwer nur vorstellen können. Und Gottes Sohn schreitet herab in unsere Endlichkeit. Niemand von uns hat auch nur einen blassen Schimmer davon, was das bedeutet. Das können wir uns nicht vorstellen. Wir kennen zwar Dimensionen des Menschseins, manche auch etwas zu deutlich, aber das wissen wir nicht, was das heißt, aus der Göttlichkeit herabzusteigen in diese Existenz. Und hier geht es nicht um eine bürgerliche Existenz, die hier beschrieben ist, sondern um eine Leidensexistenz. Im Stall, in der Fressrinne hat's begonnen. Und wenn man das menschlich so sehen will, dann hat es dort sein Ende gefunden. Ein elender Ort, nicht so schön wie unser fein geglättetes Kreuz, sondern ein Ort der Schande, ein Elendsort. Das ist Gottes Weg in Christus, und zwar zu dir und zu mir. Nicht wenige denken, Gott thront, wie gesagt, erhaben über den Sternenzelten oder über den Wolken und unberührt von den Schicksalen der Menschheit und noch unglaublicher unberührt von den Schicksalen von mir und dir würde er seine Geschäfte treiben. Die Botschaft der Bibel ist eine ganz andere. So nahe wie Jesus den Menschen gekommen ist, so nahe will Gott dir sein. So nahe, ja, wie das manchmal im Abendmahl verspürbar ist, Saft und Brot in uns aufnehmend, so nahe will Gott uns in Christus sein. Das ist ja alles nicht geschehen, damit irgendeine metaphysische Himmelsmechanik Erfüllung findet, sondern damit du und dein Leben gelingen kann, damit ich und du leben können, und zwar nicht nur irgendwie so herum existieren, sondern leben in dem Sinne, wie Gottes Wortes gemeint ist. Ja, diese Worte zeigen uns den Christus, den Sohn Gottes, der im Auftrag seines himmlischen Vaters in die tiefste Schande, in die bitterste Einsamkeit, die Verachtung und die Todesnot hineingeht. Und dieses Wort zeigt uns ebenfalls, dass das nicht ein Tiefpunkt ist, sondern dass das ein Wendepunkt der Geschichte ist, die Gott mit dieser Welt hat. Sie zeigt uns nämlich auch den Blick auf den Erhabenen, auf den Wiederkommenden, auf den Christus Triumphans, der eben nicht in diesem Elend geblieben ist, sondern auferstanden ist. Wisst ihr, der Verdacht, dem muss man sich immer aussetzen, auch als treues Christenkind. Diese ganz schlichte Frage, nämlich wäre ich nicht auch ein sehr überzeugter Schiit geworden oder Muslim anderer Provenienz, wenn ich nun Zufall oder nicht ganz woanders groß geworden wäre? Astrid, wir beide bei den Sufi-Muslimen, wo auch immer, nicht Salafisten, das sind ganz andere. Ja, ist das nicht genauso möglich gewesen? Darauf habe ich keine Antwort. Ich finde es Gnade, dass ich das anders erleben durfte. Aber dass das, was uns an Religiosität entgegentritt und was ganz offenbar seinen Anhalt in jedem Menschen hat, sonst gäbe es keine Religion in jedem der letzten Südseeinsel bis zu den Inuit am Nordpol. Da scheint es etwas im Wesen des Menschen zu geben, was religiös sich äußert. Aber das, was da vorfindlich ist, hat nach meiner Beobachtung mit dem Glauben an Jesus Christus nur schattenhaft etwas zu tun. Das ist etwas ganz, ganz anderes. An Religionen gibt es ja nun wirklich genug. Der christliche Glauben, wenn er als solcher gelebt wird und nicht nur behauptet wird oder als Kulturgut, sozusagen als Zuckerguss oben drüber gelegt wird über eine gut bürgerliche Existenz, der christliche Glauben hat eine völlig andere Verlaufsform, ist auch völlig anders gegründet als das, was wir als religiöse Übungen hier beobachten können. Religionen, kann man unterscheiden in eine große Gruppe derer, die beschreiben, was man alles tun muss, um Gott zu gefallen. Da gibt es Gebote, da gibt es rituelle Übungen, da muss man 1732 Mal Om Mani Padme Hum sagen, damit die Götzen des Lamaismus etwa hier, vielleicht kommt dann auch nochmal hin, Tüters, was weiß ich, nach Nepal, gibt's da Öl? Da wäre es schon erobert, alles klar. Da muss man das sagen, damit nur ja die Götter, egal wie viele es sind, auch beruhigt sind und zufrieden sind. Heißt übrigens, hat übrigens nichts Schlimmes. Und dieses Om Mani Padme Hum hat was mit Lotusblüte so zu tun, völlig belangloser Text, das spielt gar keine Rolle. Es gibt Unterwerfungsübungen, Islam heißt zum Beispiel Unterwerfung, sich unterwerfen. Man unterwirft sich einer Lebensregel, bestimmten Usancen, man hat da strenge Observanz und je deutlicher, je schmerzhafter für mich das vielleicht auch ist, desto eher kann ich auf die Gnade des Gottes hoffen, den ich hier anbete. Andere Religionen erwecken in den Menschen die Hoffnung, dass sie sich selbst durch Entsagung und Übung zu Göttern entwickeln könnten. Eine Apotheose sozusagen aus dem Staub zu den Sternen. Man muss nur lang genug oder gut genug oder zu viel oder wie auch immer. Aber du musst. Ja, es liegt an dir. Und dann kannst du auch was Besonderes werden. Es kann manchmal irritieren, weil nicht wenige von diesen Religiositäten sich hemmungslos im Alten und Neuen Testament bedient haben mit ihren Sujets, mit ihren Chiffren und mit den Bildern. Aber eines muss dir klar sein. Allah, Vishnu, Buddha oder die ungezählten Götzen des Hinduismus, das sind nicht verschiedene Worte für den einen Gott. Das kann einem ja schon mal widerfahren. Das ist mir auch schon erlebt. Ein Mann sagte mir ganz aufgebracht, was fällt den Christen eigentlich ein, was für eine Anmaßung, Andersgläubige missionieren zu wollen. Irgendwie glauben ja doch alle an denselben Gott, auch wenn sehr unterschiedliche Namen trägt. Was soll das denn? Das ist doch eine ungeheure Anmaßung der Kirchen, wenn sie sagen, oder der Christen, wenn sie sagen, das ist die Wahrheit. Damit ist das andere doch als Lüge falsifiziert und ähnliches und so große Aufregung. Da beißt aber keine Maus den Faden ab. Das sind sehr unterschiedliche Dinge. Und der Gott, der sich uns in Gottes Wort offenbart, genauer gesagt in der Person Jesu Christi offenbart, hat mit den religiösen Vorstellungen von Menschen so gut wie nichts zu tun. Die kann man meistens sehr leicht erklären sich, dass ganz viele ihre Ängste, ihre Hoffnungen und ihre Träume ins Unermessliche steigern und dann in den Himmel projizieren. So funktionieren, und da hat Feuerbach sicher recht, fast alle Religionen. Man schließt vom Kleinen aufs Große, findet Analogien und irgendwo sind dann die, den lustigen Götterhimmel der Griechen, sind das dann eben ins Übersteigerte hinein vergrößerte Wüstlinge, die fortpflanzungsinteressiert durch die Welt schreiten, oder es sind eben besonders üble Bösewichter oder andere Dinge. Aber der Urgrund dieser Götter ist in der Vorstellung der Menschen. Während ich durchaus nicht ohne Fantasie bin, aber diesen Gott, der sich hier offenbart, den kann man sich nicht ausdenken. Niemand würde das so konstruiert haben, wenn das ein Konstrukt wäre. Der lebendige Gott, der sich herabbegibt aus Liebe in die Existenz seiner Geschöpfe. Der nicht darauf wartet, dass ich irgendwelche Bußübungen vollziehe oder sonstiges, sondern der selbst für mich die Lasten des Lebens trägt und den Tod besiegt. Das ist unausdenklich. Es hat sehr viele Versuche gegeben, dieses eigentlich Unausdenkliche, das eigentlich Zentrale des christlichen Glaubens, in Bildern und Gleichnissen auszuschmücken oder sie so zugänglich zu machen. Aber all diese Vergleiche reichen zu kurz. Denn der Gott, der Weg, den Gott zu uns geht, ist einfach zu weit unterschieden von all den Wegen, die Menschen zu Gott gehen wollen. Vielleicht wird das ganze Drama dieses Unterschiedes am deutlichsten, wenn wir einmal einen Blick auf die Ostergeschehnisse damals im Jahr 33 werfen. Karfreitag etwa. Da haben wir auf der einen Seite gewaltige Massen festlich gekleideter und feierlich gestimmter Pilger, die Palmwedeln schwingend hier nach Jerusalem eilen, manche Monate unterwegs, um die Spannung, die Freude, die kann man sich vielleicht kaum vorstellen. Aber Passa in Jerusalem erleben, das ist bis heute ein Wunsch, den sich Juden in der Diaspora zurufen. Wir hören vielleicht im Hintergrund den Trubel, das Geschrei der Händler, der Geldwechsler, auch das Geblöke von Zehntausenden von Opfertieren, das ist nicht wenig. Wir sehen einen riesigen Tempel des Herodes, festlich geschmückt und den Opferaltar umgeben von Priestern, Wir müssen bedenken, hier sind Ströme von Blut, die sich ergießen über die Tempelstufen. Und in diesen Tagen werden unvorstellbare 200.000 Schafe geopfert. 200.000 Schafe. Alles warum? Um Gott zu versöhnen. Und mit ein wenig Fantasie können wir uns den brausenden Gesang der Abertausende vielleicht vorstellen, die den 118. Psalm donnernd erschallen lassen. Die hohen Priester schwingen prächtigst gewandet mit seinen Helfern wieder und wieder das Opfermesser. Wir sind vielleicht geblendet von dem blitzenden Gold dieser zeremoniellen Gewänder. Wir sehen Schulterteile, die Edelstein besetzt sind. Purpur, das ist schon das Ungeheuerlichste, was man sich damals in dieser eher blassen Welt vorstellen konnte. Und dazu immer wieder brausende Gebete aus Zehntausenden von Kehlen. Das ist schon ein Rausch, der mitnimmt von Farben, von Licht und Gesängen und Gebeten. Ein brodelndes Jerusalem, ein überfüllter Tempel, Passa in Jerusalem. Das ist doch schon eine Ratenzahlung auf das, was im Himmel ist. Ja, das denken bis heute ganz viele. Aber abseits davon hängt ein anderer, ein zerschlagener, ein gemarterter Mann, fast nackt an einem Kreuz. Seine Hände, seine Füße hat man angebunden, angenagelt. Aus den Striemen, die die Peitschenhiebe hinterlassen haben, tropft das Blut und ausländische Folterknechte würfeln über die letzte Habe, die er hat, haben ihm johlend eine Krone aus Dornen in die Kopfhaut gepresst und machen ihre Witzchen über ihn. Und neben ihm, da hängt ein Räuber, genauer gesagt, es sind Terroristen, eigentlich der Abschaum Israels. Und die Schaulustigen, zu allen Zeiten nicht voller Mitleid, sondern voller Neugier, hier auch voller Häme, machen ihre erbarmungslosen Späße. Komm doch runter, wenn du kannst. Sie hören das Eli, Eli, Lama, Asabtami. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und warten, was denn hier passieren könnte, bis sie dann langsam gehen. Und bald wird der da zu Tode gequält wird, laut aufschreien, dann wird man eine Lanze in seine Seite stoßen, nicht aus Mitleid. Und natürlich erst, wenn alles schon zu spät ist, aber man muss ja fertig werden mit dem grausamen Akt, bevor der Sabbat beginnt, nicht wahr? Ja, und wo ist Gott? Hier im brausenden Begängnis? Da ist Gott. Da ist Gott. Da ist der Gott, der dein Vater sein will. Da offenbart sich die Liebe des Gottes, der seinen Sohn gibt und schenkt, damit ich leben. Wenn du diesem Gott begegnen willst, dann ist es nicht gesagt, dass du ihn im brausenden Riesengottesdienst, im Mega-Event triffst, aber das eine ist gesagt, da findest du ihn. Und die Bibel sagt, nur da. Amen.